Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Liebe Podcast-Freunde, da sind wir wieder zur 21. Folge unseres Podcasts. Und wenn man 21 durch 7 dividiert, dann kommt man zur Zahl 3. Und die Zahl 3 ist bei unserem heutigen Thema ganz besonders wichtig.
Okay. Die Zahl 3 also. Jetzt frage ich mich, was hat die Bibel bei dir am Tisch mit der Zahl 3 zu tun?
Das kann sich unsere Hörerschaft auch gleich fragen. Was hat die Zahl 3 mit der Bibel zu tun?
Fangen wir an. Mein Mann hat eine Bibel am Tisch. Das Thema heute ist Religion und Moral.
Und da ist natürlich aus unserer Sicht im Kontext der Sexualität, im Kontext der offenen Beziehung oder der offenen Ehe. Warum reden wir über Religion in diesem Zusammenhang? Klar, das, was wir tun, ist in den meisten Religionen in irgendeiner Weise verböhnt, verboten, auf jeden Fall unrein.
Du wirst so in der Hölle schmoren.
Ja, ich werde so in der Hölle schmoren. Aber ich weiß, wer da mit mir schmort.
Ach, für mich wird es nur heißen, die Meisterin ist zurück.
Ist Größenwahn eigentlich eine Todsünde?
Bestimmt.
Ich habe die Bibel deswegen vor mir liegen, weil ich vielleicht ein paar Zitate brauche und man könnte sich jetzt fragen, was hat offene Ehe mit Religion zu tun? Und natürlich, wie schon angekündigt, in den meisten Religionen gibt es da gewisse Vorbehalte. Ich möchte heute einfach mit einem kleinen Zitat starten. Ausgangspunkt ist Deuteronomium 22,22. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben.
Ich habe Fragen.
Schieß los.
Da steht aber nicht, dass das vielleicht seine Frau ist, mit der er verheiratet ist.
Das ist, weißt du, das große Problem an den Bibelübersetzungen ist, abgesehen davon, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass in der Bibel wirklich das drinsteht, was in unserer Übersetzung steht, weil das ist ja die 17. Übersetzung, hast du vollkommen recht. Es steht nicht dabei bei einer anderen verheirateten Frau.
Das heißt, die können eigentlich getötet, wenn sie miteinander verheiratet sind und dann im Bett liegen.
Und ein weiteres
sprachliches
Problem. Also
liegen im Bett reicht schon.
Ja, okay, man muss dazu sagen, das Beieinanderliegen in der Bibel heißt immer Vögeln.
Ja, ja, aber nein, ist.
Aber weiteres sprachliches Problem, wenn ein Mann dabei ertappt wird. Also das Problem ist nicht, dass er andere vögelt, sondern dass er ertappt wird. Dann müssen sie sterben. Dein Gesicht. Was redet ihr?
Vielleicht sollten wir einmal kurz anmerken, ich habe ein wahnsinniges Problem mit Religion an sich. Und ich bin ein Jahr in eine Schule gegangen, die wahnsinnig religiös war. Also die zwei Kombinationen werden da vielleicht heute ein bisschen einfließen. Natürlich schaue ich dann so, wenn du mir da sowas vorliest. Weil ich natürlich diesen Satz zerpflücken werde.
Die Frage ist, die ich selber für mich gar nicht einmal so wirklich beantworten kann, hast du ein Problem mit Religion oder hast du ein Problem mit Kirche? Also global
ist eine
gesprochen.
Das ist eine gute Frage, weil es kann ja jeder seine Religion ausleben, wie er möchte, solange er mich damit in Frieden lässt. Ich habe aber ein wahnsinniges Problem mit der katholischen Kirche. Und zwar ein ganz großes Problem mit der katholischen Kirche. Und das beginnt, dass die katholische Kirche erstens einmal nur von alte weiße Männer geführt wird. die aus meiner Sicht vom richtigen Leben so gar keine Ahnung mehr haben. Und dann noch ganz geschäftig über Verhütung reden wollen. Das ist ja auch mal so ein Thema, wo schon ein bisschen, da fängt es dann schon so ein bisschen in mir zu arbeiten an. Und dann kommt noch dazu, in meinem Umkreis habe ich auch Personen, die homosexuell sind. Und wenn diese Personen die liebenswertesten Menschen sind, die ich kenne, die ich liebe, so wie sie sind, ausgegrenzt werden, schlecht behandelt werden und aufgrund der Vorgabe einer Bibel, wo nämlich nicht, die möchte dann gleich auch noch darauf zurückkommen, auf dieses Zitat, ganz schrecklich behandelt werden, dann stellt sich mir die Frage, wo bleibt denn da die Nächstenliebe?
Ich werde heute, das wird dich sehr wundern, ein bisschen die Rolle des Verteidigers der Kirche einnehmen. Der Kirche tue ich mir schwer, der Religion vielleicht eher. Wir haben ja bei den, weiß ich nicht wie vielen Milliarden Gläubigen auf der Welt, also ich glaube es sind so um die 1,7 Milliarden Christen, irgend so eine Zahl auf der Welt, wenn wir schon im Christentum sind. Und wenn man die zusammenfasst, also Leute, die auf der Straße befragt werden, sind sie gläubig, welcher Religion gehören sie an, sie sagen, ja, ich glaube an Gott, ich bin Christ und so. Von diesen Menschen würden ja, ich glaube, der Großteil mit genau diesen Zitaten überhaupt nichts anfangen können und sagen, na ja, gut, das ist ja so veraltetes Zeug, das sollte man eigentlich jetzt langsam einmal über Bord werfen. Das große Problem sind ja diese religiösen Fundamentalisten. Also die halt auf der einen Seite die Bibel wörtlich nehmen, auf der anderen Seite dann aber wieder dieses sogenannte Cherry-Picking betreiben. Also sie picken sich ja nur die Stellen raus, die ihnen gefallen, nicht die, wo man Frauen unterdrücken kann oder Sexualität unterdrücken kann. Und die anderen, die dann vielleicht zum Verhängnis werden. Du grinst schon, nicht, weil du weißt, jetzt kommt wieder, wenn man
auf dein Lieblingszitat.
Wenn man zwei verschiedene Stofffasern trägt, dann sollte man sterben.
Das Lieblingszitat mit Selbstbedienungsladen habe ich jetzt eigentlich gewartet.
Also dieses Zitat, genau, da damals, ich weiß nicht, was er war, war er Bischof Krenn in Österreich, hat gesagt, die katholische Kirche ist kein esoterischer Selbstbedienungsladen. Also sprich, entweder man nimmt das alles ernst oder eben nicht. Und damit hat er ja der Kirche keinen Gefallen getan, weil er ja sozusagen sagt, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, dann bitte alles. Und dann eben auch diese Passage, wo steht, wenn man Stoffe aus zwei verschiedenen Fasern trägt, dann muss man gesteinigt werden.
Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen. Es gibt ja, ich bin jetzt nicht so bibelversiert wie du. Vielleicht sollte man anmerken, es ist meine Schulbibel, die er da in der Hand hält.
Darf ich was völlig Unrelatedes fragen?
Nein.
Gut. Frag es dann nicht trotzdem, ich warte nur damit.
Gut. Gibt es ja diese Bibelstelle, wo es heißt, wenn ein Mann bei einem Manne liegt, so soll er getötet oder gesteinigt werden. Habe ich das richtig, einigermaßen richtig zitiert?
Ja, du hast richtig zitiert, aber das Zitat gibt es gar nicht. Dazu komme ich später. Führ einfach weiter aus.
Weil soweit ich weiß, und es ist immer wieder eine Diskussion, ist es ja eine falsche Übersetzung. Und soll eigentlich heißen, wenn ein Mann bei einem Knaben liegt.
Vollkommen richtig. Genau auf das will ich hinaus.
Dann sind wir aber schon bei Knaben ist für mich ein Kind. So, da kommen wir jetzt aber schon bei der katholischen Kirche jetzt wird es ein bisschen eng, würde ich sagen, weil ich glaube, es gibt genügend Missbrauchsfälle. Ich würde auch gar nicht mehr näher darauf eingehen, weil wir wissen ja alle davon, wir haben genügend
Nachgewiesene.
Und dann frage ich mich, warum? Warum, wenn es doch in der Bibel heißt, wenn ein Mann bei einem Knaben liegt?
Also
geht es nicht um Schwule?
Nein.
Kann man jetzt mal so sagen?
Um Kinder.
Es geht um Kinder.
Ja, man soll nicht Sex mit Kindern haben,
naja, da wird's
das
aber
steht
jetzt,
in der Bibel.
Genau, man soll nicht Sex mit Kindern haben, weil sie sollen sonst getötet oder gesteinigt werden. Dafür leben aber dann noch ganz schön viele, wenn man das wortwörtlich nimmt.
Also deine Bibel, die mir hier vorliegt, ist eine Ausgabe von 1980 der Katholischen Bibelanstalt Stuttgart und Österreichisches Katholisches Bibelwerk Kloster Neuburg. Also 80 herausgegeben, ist schon ein bisschen älteres, aber die Übersetzung ist natürlich wesentlich älter, unsere Schulausgabe. Das konkrete Zitat, das du ansprichst, ist Levitikus 18,22 und hier steht, du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft, das wäre ein Gräuel. Das ist die konkrete Bibelstelle. Und witzigerweise, das ist ja gerade auch in den USA, wird ja dieses Zitat bis zum Abwinken bemüht, dass ja das in der Bibel steht, dass man nicht mit Männern Sex haben darf. Aber alle anderen Sachen, die im gleichen Kapitel stehen, in Levitikus, die lassen sie dann weg. Also ich brauche nur einmal umblättern. Levitikus 19,19, das Verbot von Mischungen. Ihr sollt auf meine Satzungen achten. Unter deinen Vieh sollst du nicht zwei Tiere verschiedener Art sich begatten lassen. Was ist mit Kreuzungen? Von Pferd und Esel bis hin zu Hunderassen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Arten besehen. Also jeder Kleingarten ist ein Sünder. Der soll nicht Karotten neben Zwiebeln anpflanzen. Und du sollst kein aus zweierlei Fäden gewebtes Kleid anlegen. Baumwolle, Polyester, Elastan.
Ja, ich zitiere Miss Ivanka von TikTok.
Hölle! Ganz viel Liebe geht raus an Miss Ivanka. Miss Ivanka ist einfach geilstens.
Ich liebe sie. Sie ist einer der besten Accounts überhaupt. Komme aber später dazu.
So, wir haben jetzt also deinen Standpunkt auch schon mal erklärt. Du bist ein bisschen voreingenommen aufgrund der Schule dieses einen Jahres in der, was eine Klosterschule, kann man das so nennen, nein, oder?
Man will ausholen. Ich wusste ja nicht so recht, was ich werden wollte. Und das war so 9. Schuljahr. Gute Schule auch zum Übergang für eigentlich ursprünglich Krankenschwesternschule. Und meine Großeltern waren der Meinung, so eine Hauswirtschaftsschule, wo man lernt, ein Schwein zu schlachten, Erntedankgrenze zu binden und Saft einkochen, das ist genau mein Ding, das brauche ich. Diese Schule war in einem alten Schloss im Nirgendwo. Und der Religionsunterricht sowie eigentlich der ganze Tagesablauf war christlich sehr geprägt. Das heißt, wir mussten vor jedem und nach jedem Essen beten.
Mhm.
Ich war zu dem Zeitpunkt 15, ich hatte meinen ersten Freund und war eine der wenigen oder überhaupt die erste in dieser Schule, die da mit Pille schon einmal einradiert ist. In hohen Stiefeln und kurzen Rock.
Oh Gott.
War vielleicht nicht der beste Anfang, aber ich kann mir noch erinnern, dass die Direktorin Stellvertretung, die neben diesem Schloss gewohnt hat, der hat das Schloss auch gehört, meine Oma angerufen hat. Gemeint hat so, das kann nicht sein, dass ich in diesem Alter schon die Pille nehme und das ist hier in der Schule nicht gern gesehen. Und sie befürworten es nicht, dass ich außerehelichen Sex habe. So.
Ging wirklich in die Richtung.
Ging wirklich in die Richtung. Jetzt hat die aber die Rechnung ohne meine Oma gemacht. Die meine Oma ist völlig aus allen Wolken gefallen und ist ja nicht auf den Mund gefallen und hat die dann am Telefon angebrüllt und gefragt, ob sie nicht ganz dicht ist, weil sie keinen Bock hat, dass ich schwanger werde. Und sollte ich die Pille nicht weiter nehmen können und ich schwanger werde, dann gehen die Alimentationszahlungen an diese Schule. Damit war das Gespräch beendet und ich hatte kein gutes Standing in dieser Schule. Ich habe mich ja nie wohl gefühlt. Das, was ich gelernt habe, ist ein bisschen, was kann ich davon brauchen? Viel ist es nicht.
Aber das heißt, die Lehrkräfte in dieser Schule waren primär Ordensschwestern oder?
Nein. Also in Österreich ist es ja schon so, dass wenn du normalen Schulunterricht machst, brauchst du schon ein Studium, dass du halt Lehrer sein darfst.
Also da war es wieder
die Lehrkräfte in Englisch, Mathe, Deutsch etc., das waren richtige Lehrkräfte. Hingegen im Religionsunterricht waren es tatsächlich Ordensschwestern, nur ich habe das Glück gehabt, in unserer Klasse nicht. Ich weiß nicht, mit was ich das Glück verdient habe, es war aber gut so. Wir haben die coolste Religionslehrerin überhaupt gekriegt. Die hat gesagt, okay, wir machen jetzt ein Thema, das muss sie machen, das ist so im Lehrplan quasi vorgesehen. Ich wusste nicht, dass es in Religion auch einen Lehrplan gibt. Der Rest war dann eher weltliches Aufklären über Sekten, den AIDS-Welttag, wie man sexuell übertragbare Krankheiten, wie man sich davor schützen kann. Plus, wir haben uns American History X angesehen. Also da hatte ich wirklich Glück. Die Parallelklasse nicht, die hatte eine Ordensschwester und die mussten teilweise Bibelzitate aus dem Stegreif rausposaunen können.
Gehören da solche dazu, wie da ließ der Herr Pech und Schwefel regnen und vernichtete alles, was in den Städten Sodom und Gomorra und so weiter?
Ja.
Weil die sind ja eigentlich ganz cool.
Es war schon heftig. Und auch dieses ständige, also ich habe in meinem Leben nie mehr davor und auch danach nicht mehr so viel gebetet wie in dieser Schule. Und es waren tatsächlich, war es so, dass du als Strafe Rosenkranz beten hast müssen. Ich besitze bis heute keinen Rosenkranz. Also,
du hattest damals einen, oder?
Ja, er wurde dann von der Schule zur Verfügung gestellt. Ach so. Bitte, ausgeschmissenes Geld. Es wurde dann besser investiert in Tanzschulunterricht und Fortgehen. Also in Sünden.
Aber das ist spannend. Du hast also in deinem Privatleben...
Dann habe ich auch immer nur so getan, als ob. Also ich kann bis heute nicht den Rosenkranz beten.
Ich kenne das immer nur aus längeren Zugfahrten. Da ist mir oft aufgefallen, das war gar nicht nur im Christentum, das ist ja auch im Islam, diese Gebetsketten. Beziehungsweise auch Arbeitskollege meines Vaters, von dem kenne ich das, dass der immer diese Kette in der Hand hatte und diese Perlen weiterschiebt. Das ist ja dasselbe Prinzip, nicht?
Dasselbe Prinzip gibt es eben im Islam. Ganz.
Also, dass man einfach mit einer Kette in der Hand, und das ist eine Art Zählsystem, nicht? Dass man die dann immer weiterschiebt, diese Perlen und so. Das ist mir so in Erinnerung aus dem schulischen Kontext, Religionsunterricht oder so, kenne ich sowas zum Beispiel überhaupt nicht. Also du bist privat, sagen wir mal, wenig mit Religion in Konflikt gekommen oder in Berührung gekommen, also privat zu Hause, aber im schulischen Kontext umso stärker.
Ich bin von einem wahnsinnig aufgeklärten Pfarrer getauft worden, habe die Erstkommunion bei diesem erfahrenen Pfarrer gehabt und habe nicht religiöse und nicht gläubige Großeltern gehabt. Das heißt, ja, es war für mich nicht so Thema. Also klar, wir haben Weihnachten gefeiert, wir sind zu Ostern in die Kirche gegangen und so, das schon. Das war aber für mich immer auch Freunde treffen, Bekannte treffen, zusammensitzen, Spaß haben. Mhm. Also ist es nicht, dass ich das halt so wahnsinnig ergreifend gefunden habe. Muss aber dazu sagen, ich habe mit so zwischen 12 und 14 tatsächlich ministriert. Also ich war Ministrantin, ganz brav.
Artig.
Mit so Glockenläuten und Wein bringen und so. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, könnte das vielleicht den einen oder anderen Kink vielleicht auch ein bisschen erklären.
Ah ja, ja. Das ist übrigens eine Sache, die der könnte man auch ganz
so schnell
eine eigene Folge widmen. Du kennst da mein Beispiel in diesem Zusammenhang, ist der liebe Hermes Fettberg, der ja durch so eine ganze Myriade an kirchlicher Indoktrination als Klosterschüler gegangen ist und dann zum selbsternannten Perversen wurde und da auch diesen kirchlichen Einschlag in der Sexualität, also auch die Homosexualität und so, das dort quasi entdeckt hat. Also ein Sonderfall, könnte man sagen. Aber wer sich mit Kirche, Indoktrination und Sexualität beschäftigen will, der sollte sich einmal Schriften vom Fettberg durchlesen oder vielleicht auch die Dokumentation über ihn. Ich glaube, die heißt Ich, Fettberg, Elender. Er hat sich auch selber immer als Elender bezeichnet. Mhm. Und da gibt es ganz viel. Also viele der Künstler oder Künstlerinnen, die auch mit Sexualität und religiösen Kontexten arbeiten, da geht es ganz schnell in Richtung Kink und Fetisch.
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist fast erschreckend, weil ich habe das jetzt auch so vor Augen nochmal von mir und das war mir auch gar nicht so bewusst. Also ich war gern Ministrantin, ich muss aber dazu sagen, ich habe das nicht gemacht, weil ich so super gläubig war. Ich habe es dafür gemacht, weil ich Geld gekriegt habe. Also,
naja gut, klar, die Motivation.
Die Motivation war andere. Aber wenn man jetzt, und alle, die jetzt dazuhören, werden jetzt wahrscheinlich ein anderes Denken haben, schaut den Ministranten zu, wie sie diesen Kelch dem Pfarrer, Bischof, whatever, überreichen, genau so überreicht eine Sub ihren Herren ein Getränk. Die anderen stehen, die anderen knien, das ist vielleicht so ein bisschen ein Ding, aber die Handhaltung und der gesenkte Blick ist der gleiche.
Willst du jetzt sagen, dass die Kirche den Fetischismus förmlich erfunden hat?
Naja. Weißt du, sind wir jetzt so in unserem Gespräch gekommen und ich glaube, ich habe jetzt ein paar Tage drüber nachzudenken.
Lass drüber nachdenken. Gut, also deine Haltung ist damit klar. Was ist jetzt meine Haltung? Ich bin Atheist und ich glaube, die meisten Menschen, die mich kennen, wissen auch, dass ich Atheist bin. Die Frage ist jetzt, mit welcher Legitimation kann ich über Religionen reden, wenn ich doch Atheist bin? Meine Geschichte ist so, ich war sehr, sehr gläubig früher. Also mit 13, 14, 15. Ich habe an Events teilgenommen, ich habe selbst gepredigt, ich war in einem Kirchenverein, also bei der Konfirmationsunterricht und so mit den Leuten sehr, sehr verbunden, habe da sehr viel gemacht, habe mich mit Religion auch beschäftigt. Ich habe die Bibel Deckel zu Deckel gelesen, alles tatsächlich. Ich habe mich dann später sehr viel mit anderen Religionen befasst, ich habe in Religion maturiert, habe mich dann mit Buddhismus und Voodoo-Kult beschäftigt. Später dann mit Darwinismus, Evolutionstheorie, habe mich mit Sam Harris, Lawrence Krauss, Christopher Hitchens und so beschäftigt, auch mit Philosophen, die zu dem Thema halt arbeiten. Und dadurch wurde meine Haltung irgendwie sehr beeinflusst. Ich habe sogar ein Semester Religionswissenschaften studiert. Also ich kann sagen, meine Beschäftigung mit Religion war sehr stark, sehr viel, phänomenologisch. Und ich finde Religionen faszinierend. Habe aber selbst für mich herausgefunden, dass Religion, Glauben nicht in mein Lebens- und Erklärungsmodell der Natur passt. Deswegen bin ich nicht gläubig. Das ist mein Zugang dazu.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein unsichtbarer Mann, weil es wird immer von einem Mann geredet, wahrscheinlich ist es so, also wenn es ihn oder wenn es Gott gibt, wenn wir es früh genug wissen, ich glaube, also dieses, warum muss Gott ein Mann sein? Also es ist ja immer über diese, egal in welcher Religion jetzt man schaut, man kann ja jetzt auch den Islam mit Mohammed hernehmen. Ich bin jetzt nicht ganz so versiert.
Das ist der Islam. Prophet, nicht der Gott.
Was den Islam angeht, ja gut. Ich glaube, es ist immer.
Mohammed also, ist Jesus.
Ja. Oh Gott, wir werden da so Hate kriegen.
Mir doch egal.
Es ist immer ein Mann. Es ist immer ein Mann, der ein Wunder vollbringt. Es geht immer nur um Männer, um Stärke. Und wenn es wirklich darum geht, mit was ich tatsächlich ein Problem habe, und das ist jetzt völlig egal, in welcher Religion, sei es das Judentum, sei es der Islam, sei es das Christentum, Frauen sind in dieser Wertevorstellung nichts wert, gehören unterdrückt und sind an allem schuld.
Nein, das stimmt nicht. Es ist nicht, dass sie nichts wert sind, sondern sie sind sehr viel wert, aber sie sind dem Mann immer unterstellt. Also die Kirche macht ja da, oder die Religion macht ja da immer so einen ganz bewussten, aber hinterhältigen Twist, dass sie sagen, die Frau ist das Wertvollste, was man gibt, was man hat. Und das ist in aller Gewalt zu beschützen. Und zwar von den Männern, denen sie sich folgedessen also unterzuordnen haben, denn das dient ja zu ihrem Schutz. Also das ist so ein sneaky, weißt du, so ein hinterfotzige.
Das ist halt, wie gesagt, das ist halt das große Thema, das ich habe, weil es beginnt ja eben mit der Geschichte Adam und Eva, die Frau war schuld. Also kürzen wir das ab, die Frau war schuld. Und in keinster Weise ist jemals der Mann an irgendwas schuld.
Ja, das stimmt so leider auch nicht. Also leider, weil es wäre einfacher, wenn man es so erklären könnte. Aber man kann sagen, mit sämtlichen religiösen Schriften, also den Doktrinen, die übermittelt werden, stehen natürlich die Männer besser da. Also was zum Beispiel faktisch nachweisbar ist, dass in der Bibel und auch in vielen anderen religiösen Schriften, bleiben wir mal bei der Sexualität, der Mann wesentlich weniger bestraft wird für das gleiche sexuelle Vergehen wie die Frau. Also da gibt es zum Beispiel gibt's Beispiele, wo es heißt, wenn das und das passiert, dann soll der Mann ausgepeitscht werden und die Frau soll gesteinigt werden. Also sprich, er überlebt, sie aber nicht. Das ist natürlich eine wichtige Sache. Aber zu deiner Frage, warum muss Gott immer ein Mann sein, da würde ich gerne bitte George Carlin zitieren, weil es einfach so schön ist. I'm convinced that God is a guy because no woman could or would ever fuck things up like this.
Oh, das ist, ja, okay, gut, also, das nehme ich. Das
auf gut Deutsch, er ist absolut überzeugt, dass Gott ein Mann ist, weil keine Frau könnte oder würde es jemals so verkacken. Finde ich ganz gut. Ich habe ein paar Notizen übrigens zu den Konzepten des Glaubens oder der Religion, über die wir da reden. Ich habe mir auch die Terminologie so ein bisschen angeschaut, Bibel vor allem im christlichen Kontext. Schuld, Schmach, Scham, Schande, Sünde und Sühne, Unreinheit und Opferbringung, um die Unreinheit wieder loszuwerden. Also das sind so große Kernkonzepte und das ist es eigentlich, worüber wir reden. Weil wir führen eine offene Ehe, das Anfangszitat zeigt ja schon, offene Ehe geht nicht im christlichen Kontext, ist verboten. Wie schaut es da sonst so aus? Im Judentum gibt es auch die Idee von Schamhaftigkeit, Reinheitsregeln, Regeln zur Ehe und zur Sexualität. Im Islam gilt die Scham als Tugend. Die Sexualität ist im Islam durchaus sehr gut, aber regelgebunden. Und das Konzept der Ehre, die von Scham geschützt werden soll, beziehungsweise die Ehrenrettung durch Vergeltung, das ist bekannt. Im Hinduismus gilt die Scham als Tugend. Männer haben Pflichten, Frauen haben Keuschheitsnormen. Sexualität ist ambivalent, also da gibt es die sakrale und die soziale Sexualität. Im Buddhismus gibt es auch die innere Scham, das Furcht vor Übel. Keuschheit natürlich für das Ordensleben, das ist ja im Christentum genauso, Zölibat. Die Laienethik, also sexueller Missbrauch, ist verboten. Und auch im Konfuzianismus, Scham ist gleich moralisches Gewissen. Scham fördert Harmonie und Statuskonformität. Das sind so ein bisschen zusammengefasst die Ideen über Scham, Schande in der Sexualität.
Ich möchte vielleicht ein bisschen einhaken, weil du eben das Wort Vergeltung jetzt in diesen Raum gebracht hast. Es gibt ja diesen Fall, ich habe dich ein bisschen dazu verdonnert, das auch mit mir zu schauen.
Ja, verdonnert. Guter Film.
Guter Film. Wir reden über den Film Nur eine Frau. Es geht um einen der bekanntesten Ehrenmorde Deutschlands, Februar 2005. Ich glaube, es war im Februar, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es war das Jahr 2005. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich zu diesem Zeitpunkt hochschwanger war und mich dieser Fall sehr beschäftigt hat. Würde auch jedem diese Filmempfehlung Nur eine Frau ans Herz legen. Weil man hier, und da bin ich halt auch wieder einmal in der Kritik mit Religion und Glaube, weil in dieser Geschichte, die ja auf wahrer Begebenheit basiert, der Bruder die eigene Schwester ermordet, um die Ehre der Familie zu retten. Da wird ja ganz genau aufgelistet, welche Dinge man als Frau im Islam auf keinen Fall machen darf, weil es ja dann die Ehre der Familie verletzt. Und daher auch kommt wieder einmal mein kritischer Blick, meine Abneigung gegen Religion, gegen das Konstrukt Glaube.
Ja, vor allem aber gegen die Schrift des Schrifttums. Ne? Das sind ja Überlieferungen, die Jahrhunderte alt sind, teilweise Jahrtausende alt sind, in denen das halt bis heute so überliefert wird, also wörtlich übersetzt wird. Und man darf auch nicht vergessen, ich habe gerade Deuteronomium offen, das genau gleiche steht in der Bibel. Also man könnte jetzt sagen, um der Volker Bispers, deutschen Kabarettisten, zu zitieren, der hat gesagt, Hilfe Moslems, Menschen, die ihre Religion ernst nehmen. Also im Christentum sind die genau gleichen Vorschriften in der Bibel, das interessiert
natürlich
nur
also
die
auch,
Leute weniger.
Es ist ja auch so, dass es wird ja, Politik nimmt das ja ganz toll auf, wenn wir jetzt in Deutschland merken, das Stadtbild wird ja verändert. Der musste sein. Wenn Frauen Kopftuch tragen, es steht auch in der Bibel, dass ja, die Frau das Haupt bedecken soll.
Genau. Und das ist halt so die Sache, also es gibt schon einen gewissen Hang, würde ich einmal sagen, zu einer Art von Religion, weil Judentum, Christentum und Islam zusammengerechnet hat ja die Hälfte der Menschen als AnhängerInnen dieser Religionen und die verehren ja den gleichen Gott, was ja zum Beispiel jetzt Hinduisten nicht tun. Da gibt es ja ganz andere Götter wie Shiva und Vishnu und so. Also das ist ja nicht diese Idee des Monotheismus, der Jahwe verehrt, sondern das sind ja andere. Aber trotzdem sieht man halt auch in den heiligen Schriften, die es ja genauso im Hinduismus, im Taoismus auch gibt, dass immer wieder Dinge wie Keuschheitsgebote, Verhüllungsgebote beziehungsweise diverse Sexualverbote da versuchen, das Leben von Menschen halt zu reglementieren. Und das ist in den meisten Fällen nicht gerade zum Nutzen oder zum Vorteil der Frau. Das kann man festhalten. Also ich behaupte einmal, dieses Prinzip zum Beispiel der Erbsünde, weil du jetzt schon von Adam und Eva nicht gesprochen hast, vom Sündenfall, das zeigt ja schon diesen Schuldfetischismus, der durch religiöse Schriften propagiert wird. Also das ist sowas Schlimmes, dass du sogar als geborenes Kind der Menschheit mit dieser Schuld ja schon vorbelastet bist. Und du musst dich taufen lassen, um von dieser Schuld überhaupt loszukommen.
Ja.
Amen. Also ich sag mal so, aus meiner Warte ist Religion, Glaube, damit ein bisschen verbunden auch Spiritualismus, weil Spiritualismus ist ja etwas, dem ich ein bisschen positiver gegenübergestellt bin, weil das ja, und sogar auch Esoterik, weil das ja versucht, komplett ohne diese Fundamentalschriften, diese Doktrinen auszukommen und sich einfach für Bedürfnisse der Menschen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens, was mache ich eigentlich, wie kann ich ein guter Mensch werden, bis hin zu Karma-Vorstellungen und solchen Dingen, wie kann ich mein Leben gestalten. Und ich finde da grundsätzlich nichts Schlechtes dran. Ich glaube, das Schlimme ist eigentlich wirklich die Schrift und die wörtliche Interpretation der Schrift, wo, wie du eingangs schon gesagt hast, so Dinge rauskommen wie Homosexualität ist was Böses. Wo ich natürlich, ja, da sträuben sich mir alle Haare und da, ich kann nicht verstehen, wie man sowas heute überhaupt noch irgendwie ernst nehmen kann.
Ja, schwierig, schwierig.
Also was ist jetzt das Thema mit offener Ehe und Religion in einem Satz zusammengefasst? Wenn man die Schrift ernst nimmt, dann ist eine offene Beziehung, eine offene Ehe, Ehebruch, Unreinheit, Befleckung, Sünde.
Genau, wenn man es ganz ernst nimmt.
Also das heißt, die Schrift schließt offene Beziehungen, offene Ehe und alle anderen verwandten Kontexte a priori aus.
Trotzdem kann jeder seinen Glauben leben, verfolgen, zelebrieren. Und ich glaube, der ist nicht weniger gläubig oder weniger wert, wenn er dann trotzdem eine offene Ehe hat.
Ich bin auch als überzeugter Atheist natürlich zum einen für die Trennung von Kirche und Staat. Das ist eines der Grundprinzipien des Säkularismus.
Ja, das funktioniert ja 2025 noch nicht.
Das wird nie funktionieren. Aber ich bin auch für die Religionsfreiheit. Also ich bin bereit dafür zu kämpfen, dass andere Menschen ihre Religion frei ausüben dürfen.
Ja.
Und ich bin ein Gegner von allen Religionen. Also von mir wird niemand benachteiligt. Ich bin gegen alle Religionen. Und die religiösen Symbole, über die so viel debattiert wird, das Kreuz an der Wand, das Kopftuch, die Kippa. Ich möchte mal sagen, mir sind die alle vollkommen egal. Mich stört kein einziges. Mir ist es egal. Ich will nur nicht, dass die Menschen zu viel streiten drüber. Das wäre mir wichtig.
Grundsätzlich würde ich so und so sagen, in so öffentlichen Gebäuden wie in einem Krankenhaus, ein Krankenhauszimmer, in Schulklassen, braucht es keine religiösen Symbole. Das kann man gut ausklammern. Warum ist der Religionsunterricht in Schulen noch immer so wichtig? Vor allem, das fällt quasi unter Pflichtfach. Also du musst dezidiert den Religionsunterricht abmelden. Du kannst nicht sagen, Freigegenstand.
Nee, würde ich befürworten.
Und wenn der Religionsunterricht verpflichtend ist, dann sollte der Unterricht so laufen, dass über alle Religionen aufgeklärt wird und auch darüber aufgeklärt wird, dass es Religionen oder scheinbare Religionen gibt, die aber halt dann doch unter Sekte fallen und die das halt auch gefährlich werden kann. Es soll darüber aufgeklärt werden, dass dieses fundamentale Denken zu weit geht in einem Glauben, wenn es darum geht, dass man andere Menschen umbringt, nur damit man den Glauben irgendwie noch verstärkt. Über sowas wird in Religionsunterricht gesprochen werden. Nicht über eine Religion und das dann indoktriniert, damit der brave Christ weiterhin der brave Christ und der brave Moslem weiterhin der brave Moslem ist und füge weitere Religionen hier ein. Auch soll darüber geredet werden, dass man andere Religionen respektiert und akzeptiert. Warum ist eine Religion weniger viel wert wie die andere Religion?
Ja, das ist ganz klar. Es wird in einem Land fast immer eine Religion dominant sein. Und wenn die meisten Menschen einer Religion angehören, werden die immer die Meinung haben, sie sind die vorherrschende Religion und es hat nach ihrer Pfeife zu tanzen, alles andere. Das gilt ja auch für alles andere, oder? In einer sogenannten Mehrheitsgesellschaft.
Natürlich, natürlich.
Das ist ja dann der Kulturkampf.
Natürlich, aber wenn jüdische Eltern Angst haben müssen, das Kind überhaupt noch in die Schule zu bringen, weil ja, dort mittlerweile falsch, ne? Polizei steht und zwar nicht einer, sondern 5, 6, dann wird das schwierig.
Ich würde ja sagen, dass man den Religionsunterricht eigentlich ersetzen sollte durch einen Ethikunterricht, weil das Thema Moral ist natürlich wichtig und wir bleiben bei der Sexualität. Moral und Sexualität ist immer ein schwieriges Thema, weil natürlich viele Menschen sagen, in der Sexualität, die Sexualität dient dem, was die Kirche halt vorschreibt, nicht Mann und Frau und Heirat, die Ehe, und die dient dem Formieren einer Familie und die wiederum dient dem Kinderkriegen, dem Nachwuchszeugen und so weiter. Das heißt, wir haben da ein sehr konformistisches Denken, ein sehr heteronormatives Denken und dem laufen ja offene Beziehungen in aller Regel zuwider, weil offene Beziehungen sind ja nicht dafür da, um Kinder zu kriegen, um Familien zu gründen.
Ja, kann ich jetzt, möchte ich kurz einwenden, Hare Krishna ist ja eh den meisten bekannt. Da dürfen Paare tatsächlich nur Sex haben, wenn sie auch wirklich ein Kind wollen, mit, und das ist jetzt ganz spannend, sie müssen vorher mehrere Stunden meditieren. Das ist quasi das Vorspiel.
Wobei man aber sagen muss, weil du ja darüber geredet hast, ich glaube, Hare Krishna ist im österreichischen Sektenkatalog eher Sekte erfasst.
Ja.
Aber die tun halt auch keinem was.
Die sind völlig friedlich, die sich seit hin und wieder in Wien über die Maria-Hilfer-Straße
immer
wandern.
Seltener.
Auch schon weniger. Aber so wie du sagst, die tun halt niemandem was und ja, dann meditiert man halt ein bisschen vorher. Wenn es sie mit Glück erfüllt, dann. Wenn das das Vorspiel ist, das ich will, okay, have fun.
Lustiges Vorspiel, ja. Gut, also ich würde mal sagen, abschließend kann man sagen, für mich persönlich schließt Religion, vor allem aber auch Kirche und die Deutung der Bibel, das, was ich mache, meine sexuelle Identität und meine sexuellen Vorlieben aus. Deswegen kann ich sagen, das geht nicht zusammen. Das ist jetzt nicht meine Ablehnung der Religion, die entsteht aus tausend anderen Gründen noch, aber im Bereich Sexualität, und bei uns geht es ja jetzt um offene Ehe, das lässt sich mit Religion oder mit religiöser Schrift zumindest, sagen wir so,
nicht
schwer vereinbaren. Mit Religion glaube ich schon.
Mit Glauben auch.
Spiritualität, glaube ich, geht sogar eher in so eine Richtung. Also wir kennen ja viele Menschen, die im offenen Kontext unterwegs sind. Also sei es als, weiß ich nicht, offene, als Swinger, als Polypaare, was auch immer. Da gibt es viele Menschen, die sehr spirituell sind. Und wie ich schon gesagt habe, denen gehen halt keine Schriften zuwider, die dann sagen, ihr dürft das nicht. Das, glaube ich, findet man sehr viel häufiger. Also ich glaube, Spiritualismus und Offenheit im sexuellen Kontext widerspricht sich kaum bis gar nicht. Religion kann oder Religiosität kann mit offener Sexualität einhergehen, koexistieren. Kirche wird schon schwieriger und die sogenannte wörtliche Auslegung der Bibel, also da ist ganz klar, das geht einfach überhaupt nicht. Und auch wenn es jetzt ein schweres Thema ist, du hast jetzt schon mit Merz angefangen und seinem Stadtbild-Saga, der hat ja mit Sex nichts zu tun, aber ein sehr tragisches Beispiel gerade kürzlich auch ist ja Charlie Kirk in den USA, dieser ermordete rechte Influencer. Und da ging es halt schon sehr um die traditionellen Werte, die Aufrechterhaltung der Familie als heterosexuelles christliches Prinzip und tatsächlich eine sehr starke Ablehnung von allem, was dem oder was nicht dem entspricht. Also von Homosexualität über Transgenderism und so weiter ist ja alles verteufelt und verboten und böse und muss verfolgt werden. Und da ist bei mir dann gänzlich aus, da hört auch die Toleranz auf.
Ja.
Also für Intoleranz habe ich keine Toleranz. Da bin ich dann auch intolerant.
Oder kommen wir halt dann zurück, ist dann Religion intolerant?
Religion ist ganz klar intolerant. Ich habe das Buch da, wo drinnen steht, was man alles nicht darf, was nicht toleriert wird und mit was es bestraft wird. Und das ist Auspeitschen, Steinigen oder wenn es Glück hast, 50 oder 100 Silberlinge.
Echt? Silberlinge
steht da drin? Das heißt nicht Linge, aber die muss ich jetzt nochmal kurz aufschlagen, weil ich habe mir ja auch ein paar Stellen markiert. Sexuelle Vorschriften, na, das war es nicht. So war sexuelle Strafen. Ich muss jetzt schauen.
Weißt du, und jetzt sagst du, man wird dann ausgepeitscht, ne? Wo kommen denn die ganzen Kinks jetzt her?
Also. Silberscheckel.
Silberscheckel.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was für eine Art von Münzen da jetzt gemeint ist, aber Silberscheckel.
Also halten wir fest, auch Auspeitschen kommt aus der Bibel und kann den ein oder anderen Kink vielleicht entfachen. So hat man halt ein paar Silberscheckel.
Ja, also die Beschuldigung wegen vorehelichen Verkehrs, das war's. Der Mann, der soll von den Ältesten dieser Stadt gepackt und gezüchtigt werden. Sie sollen ihm eine Geldbuße von 100 Silberscheckel auferlegen und sie dem Vater des Mädchens übergeben. Also, weißt, wenn man
dann liest sie wie ein Dark Romance Buche.
Total, ja, aber irre, oder? Und sie gilt als die Geschändete. Aber die Schadenszahlung soll ihr Vater kriegen und nicht sie. Egal, hör mal auf mit dem.
Ach, ich glaube, da diskutieren wir noch.
Die coole Frage ist natürlich jetzt, wie schaut es in den sozialen Medien aus? Das ist nämlich das Einzige, weil ich mich ja so viel mit Religion befasse, wo ich auch mal was mitkriege. Wahrscheinlich andere Sachen als du, aber ich kriege mit, dass es in sozialen Medien, was fundamental religiöse Ansichten angeht, ganz schön rund geht.
Ja. Ja, ich wollte eigentlich jetzt mit diesen fundamentalischen Ansichten nicht einsteigen in das Thema Social Media, aber ja, es gibt mittlerweile wirklich sehr viele Accounts, die, sei es jetzt Christentum oder Islam, von den anderen Religionen ist mir das jetzt gar nicht in der Recherche so reingespült worden, dass diese Accounts immer mehr werden. Es sind auch immer Männer, die darüber reden, wären wir jetzt wieder bei dem Thema. Und ehrlich gesagt, macht mir das Sorgen. Es ist teilweise wirklich, es geht wirklich sehr, sehr, ich bin da in ein Rabbit Hole gekommen, wo ich mir gedacht habe, so, oh, ich hoffe, da wird mir jetzt dann nicht mehr zu viel reingespült. Teilweise Accounts, die dann sogar über Kinderehe sprechen. Also sprich, wenn, da muss ich jetzt leider den Islam, weil das waren halt einfach diese Hauptvideos, die kommen, die mit diesen fundamentalistischen Ansichten gekommen sind, wo es dann geheißen hat, naja, wenn aber der Prophet Mohammed kommt und sagt, er will das Kind in der Wiege heiraten, dann darf er das heiraten. Und da denke ich mir dann so, huh, schwierig, schwierig. Ist jetzt für Jugendliche, die auf Social Media dann vielleicht sich damit beschäftigen, die werden dann schon sehr in dieses Ding reingezogen, was mir persönlich wahnsinnig Sorgen macht. Bei den fundamentalistischen Ansichten, was dem Christentum angeht, um das auch ein bisschen entgegenzuwirken, ist, dass es eben dann wieder vor allem diese Dreadwives sind, die dann auch kommen, das aus christlicher Sicht machen. Aber man merkt auch bei diesen Frauen, da sind es nämlich wirklich Frauen, die dann dezidiert sagen, was ihre Töchter nicht dürfen und ihre Söhne sehr wohl. Und da geht es teilweise um bei der Freundin, beim Freund übernachten, anstatt die Kinder aufzuklären. Das ist auch ganz, ganz spannend. Auch da wird immer wieder auf die Bibel dann zurückverwiesen und aus der Bibel zitiert. Egal um welche Religion es geht, also ich bin auch ein bisschen dann mit dem Buddhismus in Verbindung gekommen, wobei der in Social Media kaum vertreten ist. Es geht immer, also wenn wir jetzt wirklich die drei Religionen hernehmen, über die wir heute geredet haben, Christentum, Islam, Judentum, es geht immer wieder in den Videos um die Unterordnung der Frau. Das ist ganz, 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 es wird immer wieder, ich würde schon fast sagen, propagiert. Gut, und dann zu meinem eigenen Account. Was tut sich mit Menschen, die jetzt sehr religiös sind, sehr gläubig sind? Was machen meine Videos mit diesen Menschen? Das ist ganz einfach. Ich glaube, eines der meisten Kommentare, sei es jetzt auch bei der Frau Miss Ivanka oder mir, ist, ich soll in der Hölle schmorden, ich solle gesteinigt werden. Und den Rest lassen wir jetzt bitte ein bisschen so aus. Genau, und eben da möchte ich jetzt noch einmal ganz intensiv auf den Account von Miss Ivanka hinweisen, der genau solche, also sie als Drag Queen, wahnsinnig hübsche Person, darauf hinweist, dass mit all dem, das so aus der Bibel zitiert wird, das nicht ganz so im Reinen ist und einfach diese Zitate so zerreißt.
Und Miss Ivanka ist sehr gläubig, gell?
Das weiß ich nicht damit.
Ich glaub nämlich.
Aber wenn man so Bibelzitate aus, also puh.
Aber das wäre die gute Haltung, oder? Also wenn man religiös ist, aber das, was ganz offensichtlich in einer modernen Gesellschaft nicht mehr funktioniert, einfach ablehnt und sagt, komm, mit dem könnt ihr euch über die Häuser hauen. Wäre eine gesunde Einstellung, würde ich sagen.
So, jetzt bist du selber ein bisschen in Social Media, ja.
Ich möchte was ergänzen, weil du gesagt hast, wegen der Kinderehe. Also mir ist jetzt nur ein Beispiel bekannt und ich will ja keine konkreten Beispiele nennen, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Ich weiß nicht, welche Bundesstaaten das sind, aber in mehreren US-amerikanischen Bundesstaaten ist die Kinderehe nach wie vor erlaubt. Das ist kein Islamproblem. Also auch im Christentum werden 13-, 14-Jährige zwangsverheiratet. Aber halt natürlich regional beschränkt und das hat auch, glaube ich, ein Ablaufdatum, weil die stehen sehr stark in der Kritik.
Natürlich.
Aber es ist auch im christlichen Kontext durchaus noch gang und gäbe, Minderjährige zu verheiraten.
Es ist gut, dass du das sagst.
Und manchmal heißt es halt, man braucht die Einverständnis der Eltern. Aber das ist ja so in Wahrheit so eine Hintertür. Das ist der Zwang der Eltern, nicht die Einverständnis der Eltern.
Und weil du jetzt eben das gerade gesagt hast, was mir auf Social Media auch aufgefallen ist, ist nur in den USA vertreten, ist mir jetzt außerhalb der USA nicht untergekommen, ist, dass minderjährige Töchter so quasi ein Versprechen vor Gott abgeben mit Ring und weißem Kleid ihrem Vater, dass sie vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr haben. Das sind richtige, fast schon Feiern wie eine Hochzeit, wo die wirklich mit Vertrag, Unterschrift, Ring und weißem Kleid, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, diese Mädchen, die noch überhaupt keinen Plan von Sexualität haben oder vielleicht verliebt waren, die meisten sind so zwischen 11, 12, eventuell nur 13, ihrem Vater in einer Zeremonie versprechen, keinen außerehelichen Sex zu haben.
Und wo ich jetzt ganz stark den Feministen raushängen lassen muss, ist, was an dieser Sache für mich das Verstörendste ist, sie versprechen das natürlich ihrem Vater und nicht ihrer Mutter. Also sie ordnen sich dem Mann in der Familie unter und es fängt da schon an und es geht überall anders weiter. Und weil du auch von der Kinderehe geredet hast, ich glaube, es gibt unzählige Beispiele, wo minderjährige Mädchen mit erwachsenen Männern verheiratet werden. Mir sind jetzt keine Medienberichte bekannt, wo minderjährige Buben mit erwachsenen Frauen verheiratet werden. Nur mal so als kleinen Denkanstoß.
Das ist richtig. Und weil du das jetzt gerade gesagt hast, was jetzt auch ganz groß in Social Media, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch als Thema, weil sie auch mit der Religion wieder in Verbindung gebracht wird, ist Beschneidung. Also es gibt ja Religionen, die von Haus aus sagen, dass kleine Jungs beschnitten werden müssen. Das ist ja ohne Einverständnis des Kindes, weil das ist ja noch zu klein. Im Grunde würde ich sagen, ist es Körperverletzung. Und dann gibt es halt nur die Genitalverstümmelung der Frau, die auch aufgrund der christlichen Religion in Teilen Afrikas.
Viele, viele Länder.
Dass das dahergenommen wird, da sterben Frauen, die haben ihr Leben lang Schmerzen etc. Das ist ein Thema, das jetzt auch wieder ganz groß diskutiert wird auf Social Media.
Also man sieht, diese Folge war jetzt natürlich ein starkes Religionsbashing von uns, aufgrund unseres Backgrounds, aber es geht im Prinzip ja um was Tieferliegendes, oder? Es geht um eine Einflussnahme der Kirche eigentlich, nicht der Religion, weil die Religion selbst kann gar nichts machen. Die Kirche ist es. Oder die Vertreter der Religionen.
Die Vertreter der Religionen. Und
die nehmen Einfluss von frühester Kindheit auf die Sexualität, die sexuelle Entwicklung, später die sexuelle Wahrnehmung und dem, was gesellschaftlich dann von der Kirche aus betrachtet, geduldet, ziemlich oder okay ist.
Genau, und gerade bei bei Genitalverstümmelung bei Frauen ist es auch so, dass es heißt, dass Frauen dann keine Lust verspüren sollen. Das will der Gott nicht.
Schwieriges Thema.
Ganz schwieriges Thema möchte ich aber nochmal eben erwähnt haben. Aber somit bin ich durch in meiner Social-Media-Ecke. Hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, selbstverständlich. Also auch die Wissenschaft lässt sich da nicht ausblenden. Aber in der Wissenschaft geht es natürlich weniger um, sagen wir jetzt einmal, das Thema Religiosität und Sexualität selbst, sondern um die Zusammenhänge zwischen Religiosität und Sexualität. Ich hatte ja in der letzten Folge einen Zusammenhang aus dieser Studie von Emma Sommer 2017 ganz bewusst verschwiegen, weil ich mir den für die heutige Folge aufheben wollte. Und das war der stärkste gefundene Zusammenhang mit sexueller Schuld ist jener mit Religiosität. Also zur Einordnung mit einem Korrelationskoeffizienten Pearson's R von 0,44, was ein durchaus mittlerer Effekt ist oder ein Effekt mittlerer Stärke. Aber auch zu dem Thema habe ich jetzt zwei Studien, die ich kurz da zitieren möchte. Nummer eins ist eine Studie von Iraklis Grigoropoulos aus 2024 mit dem Titel Beyond the Presumption of Monogamy, the Role of Religiosity, Political Conservatism and Mononormativity mit zwei Experimenten mit über 500 Versuchspersonen, wo gezeigt wurde, dass höhere Religiosität sowohl auf attitudinaler Ebene, also was man denkt, wie auch auf behavioraler Ebene, also wie man sich verhält einer Person gegenüber, zu negativer Haltung gegen CNM-Beziehungen führt. Und als Mediator-Variablen wurden hier eben politischer Konservativismus als auch Mononormativität, also der Glauben, Monogamie sei das natürliche, das ideale System, identifiziert. Das heißt, bei den Mediator-Variablen, wenn diese Variablen stark ausgeprägt sind, dann haben die einen Effekt auf diesen Haupteffekt, nämlich die negative Haltung von stärker religiösen Menschen gegenüber Menschen, die in offenen Beziehungsformen leben. Die zweite Studie, die ich da jetzt kurz ansprechen möchte, ist eine Studie von St. Will und Giles oder Gills, mit dem Namen Attitudes Toward Willingness to Engage in Consensual Non-Monogamy, CNM, aus dem Jahr 2022. Die finde ich ganz besonders spannend wegen einem Teilbefund, nämlich hier wurden über 900 Menschen, die noch nie im CNM-Kontext aktiv waren, also sprich daten außerhalb der eigenen Beziehung, swingen und so weiter, die wurden befragt, ob sie das eigentlich gerne mal ausprobieren würden, ob sie sich das vorstellen könnten und so weiter. Und da gibt es einen für mich sehr, sehr spannenden Befund. Nämlich diejenigen, die sagen, dass sie das nicht wollen, die haben als Hauptbegründung nicht, weil sie selber das nicht möchten oder weil sie sich das nicht vorstellen können oder weil das nichts für sie ist. Das war bei den Begründungen auch dabei. Aber die Nummer 1 Begründung war, weil das in Konflikt mit ihren religiösen Überzeugungen stehen würde. Und das lese ich halt so, naja, vielleicht würden sie es ja schon gerne ausprobieren wollen, aber dann lässt der Herr halt wieder Pech und Schwefel regnen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also das sind meine zwei Sachen zum Thema Wissenschaft, die ich heute vorstellen wollte, beziehungsweise das, was ich beim letzten Mal noch verschwiegen habe. Kurz und kompakt, du siehst, ich werde immer kürzer. Damit schließe ich für heute meine Bibel und hoffe, dass euch die Folge auch diesmal wieder gefallen hat, auch wenn wir wahrscheinlich einigen Leuten heute auf den Schlips getreten sind.
Mit Sicherheit. In der nächsten Folge geht's über Polygamie, Monogamie in der Tierwelt. Bis zum nächsten Mal.
Mit Claire
und Jörg. Und nun geht hin in Frieden.